Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute möchte ich mit euch über reale Verluste sprechen, die ich selbst erlitten habe. Und zwar so richtig echte Verluste. Mit rotem Vorzeichen, das Geld war vorher da, anschließend war es weg, hat wehgetan. Nicht diese Fake-Verluste. Ach, hätte ich doch die Amazon-Aktie länger behalten. Ach, hätte ich doch Bitcoin früher entdeckt. Ja, diese Heulsusen-Verluste, also entgangene Gewinne, sind natürlich auch nicht angenehm. Es ist aber etwas vollkommen anderes, rückblickend zu sagen, ach, hätte ich doch. Nee, wir sprechen heute über reale Verluste und das, was ich draus gemacht habe. Wir sprechen heute über millionenschwere Verluste. Da seht ihr mal, wie ich der Verlockung des Clickbait widerstehen kann. Erichsen Doppelpunkt. So schwer treffen mich die Millionenverluste. So oder ähnlich. Nur, was soll ich mit Clickbait im Podcast am Ende des Tages? Verdiene ich ja hier mit Klicks kein Geld, aber das soll meine Freude an diesem Projekt nicht schmälern. Und bevor ich gleich loslege, an dieser Stelle auch ein Dank. Es ist 2 oder 3 Folgen her, dass ich euch gebeten habe, eine Bewertung dazulassen, wenn euch hier die Folgen gefallen oder vielleicht auch zu abonnieren. Und wir wollen mal nicht drüber sprechen, dass bei einigen tausend Menschen, die diese Podcast-Folgen hören, darüber freue ich mich natürlich sehr, am Ende eine Quote von 3 oder 4 neuen Bewertungen nicht so ganz viel ist. Also wie viel waren es? 3.182? Jetzt sind es jedenfalls 3.189, unter anderem von DJ Colonia. Colonia, ja, steht da so. Cooler Name. Der Beste, jetzt muss ich nur noch die Bequemlichkeit überwinden und eine Bewertung schreiben, aber die aktuelle Folge ist einfach zu gut. Ja, also vielen Dank dafür und auch an all die anderen, die sich die Zeit genommen haben, diese positiven Bewertungen zu hinterlassen. Ganz ehrlich, das ist für mich der Mutmacher, wenn ich mal keinen Bock habe. Wenn ich mal keinen Bock habe, weil Herbst ist oder weil es einfach ein bisschen viel ist oder weil einfach die Welt momentan, ganz ehrlich, auch nicht immer nur Spaß macht, dann gucke ich auf 4,9 von 5 Sternen und habe den Eindruck, obwohl ich einen Großteil der Community ja gar nicht kenne, ich fühle mich da irgendwie zu Hause. Gleichgesinnt ist ein ganz großes Wort. Aber all diejenigen, mit denen ich Kontakt hatte, sei es auf der Messe oder die mich mal angesprochen haben, auf dem Flughafen oder irgendwo, da hatte ich wirklich den Eindruck, jo, das sind auch alles Menschen, mit denen könntest du auch mehr Zeit verbringen. Insofern, vielleicht sollte ich einfach sehr, sehr froh darüber sein, dass sich einige die Zeit genommen haben, hier eine Bewertung zu hinterlassen. Und das bin ich. Punkt. Millionen Verluste also, klar. Wenn du 15 Jahre lang, etwas mehr sogar, ausschließlich vom Trading lebst, dann kommen natürlich 45.000 bis 50.000 Trades zusammen. Und natürlich, wenn du 45.000 bis 50.000 Trades machst, ich kenne einige Trader, bei denen waren es noch deutlich mehr, dann kumulieren sich die Verluste natürlich. Denn es sind ein paar tausend Trades, die zu Verlusten führen. Das gehört einfach mit dazu. Sprechen wir gleich noch drüber. Naja, und kumuliert sind das dann ein paar Millionen, die weg sind. Auf der anderen Seite ist natürlich auch dementsprechend ein bisschen was hängen geblieben, was mich wirklich nicht, das bringt mich nicht um den Schlaf, aber wo ich denke, ach, das wäre gar nicht so schlecht gewesen. Die Gebührenmodelle sind natürlich heute viel, viel freundlicher für den Kunden, als sie das vor 20 oder 25 Jahren waren. Kann man überhaupt nicht vergleichen. Ja, die allerersten, das war im Prinzip noch das Depot meiner Mutter, mit ihr gemeinsam, ja, mit freundlicher Unterstützung von ihrem Sohn hat sie dann den Bankberater angerufen und gesagt, das könnten wir doch mal machen. Also meine Karriere in Anführungszeichen begann ja sehr früh, dann pausierte sie und dann ging es weiter. Aber das waren 2% Provision pro Seite. Also sprich bei Eröffnung und dann beim Schließen nochmal. Also schnell mal 3 oder 4% weg. Wahnsinn. Und du hattest noch nicht mal, du hattest eine taggleiche Ausführung in der Regel, aber wann? Naja, wenn halt die Mittagspause vorbei war. Also das kann man nicht mit heute vergleichen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, vielleicht wäre diese Art des Tradings damals so auch nicht möglich gewesen, wenn es viel mehr Konkurrenz gegeben hätte. Die Vergangenheit wollen wir ruhen lassen, aber eben heute nur teilweise. Ich möchte nicht, das ist ja auch sehr beliebt, über Gewinne sprechen, über all das, was gut gelaufen ist und unter dem Strich ist, glücklicherweise mehr gut gelaufen, gerade im aktiven Handel, also in der langfristigen Geldanlage. Selbstverständlich bin ich mit meinem langfristigen Portfolio auf Jahressicht im Minus. Ja? Darum geht es auch nicht, in der langfristigen Anlage durchgehend positive Renditen zu erzielen. Das ist nämlich unmöglich. Wenn der Gesamtmarkt sich in einer Bärenmarktsituation befindet, dann gibt es kein Portfolio, kein Aktienportfolio, in diesem Jahr auch kein Anleihenportfolio, Immobilienportfolio, Kryptoportfolio, was dann einfach so im Plus notiert. Das ist nur möglich mit der aktiven Anlage. Und das kann ich mit einem gewissen Stolz sagen, dass ich in der aktiven Anlage kein Verlustjahr mehr eingefahren habe seit, und jetzt halte ich mich mal zurück, weil ich am Ende des Tages mich auch an einige Jahre gar nicht mehr so gut erinnern könnte, aber ich meine, es dürfte bisher kein einziges gewesen sein. Ich kann mich an die Anfänge natürlich erinnern, aber da war ich ja ein semi-professioneller Marktteilnehmer. Ja, ich betrachte mich auch heute noch als Privatanleger. Das heißt, ich habe ja keine Firma, ich übernehme auch kein Kapital von irgendjemandem, ich verwalte auch nichts. Also Handel letztlich genauso wie jeder andere Privatanleger. Aber im aktiven Handel, ja, glaube ich, kann ich stehen lassen, habe ich durchgehend positive Ergebnisse eingefahren. Aber das hat mich natürlich nicht vor Verlusten geschützt, teilweise ganz erheblichen Verlusten. Und es kann sein, dass diejenigen, die schon ein bisschen länger dabei sind, die ersten beiden Storys schon kennen, denn ich habe sie garantiert schon mal erzählt, deswegen in Kurzform. Mein erster markanter Verlust, wir sprechen über eine sechsstellige D-Mark-Summe, war der Kauf beziehungsweise dann der im Verlust liegende Verkauf von High Speed Net Solutions. Jetzt muss ich mal ganz kurz auf Pause drücken, weil ich hier mir eine Seite weggeklickt habe, die ich euch aber unbedingt vorlesen wollte. Das Internet behält ja wirklich alles. Achtung an alle jungen Menschen da draußen, die permanent auf Instagram, TikTok oder sonst irgendwo was hochladen. Ja, diese Bilder findet man wahrscheinlich noch Jahrzehnte später und das ist nicht immer zu eurem Vorteil. Wartet mal ganz kurz, ihr werdet gar nicht merken, die Pause. So habe ich ja gesagt, die Pause bekommt ihr gar nicht mit, denn ich konnte nach der Aktie Highspeed Net Solutions, später Sumus durch eine Übernahme, ja, konnte ich tatsächlich noch das Unternehmen wiederfinden, um das es sich handelte. Und jetzt hört mal genau zu. Wahrscheinlich hättet ihr auch gedacht, Mensch, das klingt ja cool. Und wenn man nicht gerade besonders zu Hause ist in der Welt der Technologie, würde wahrscheinlich die gleiche Beschreibung heute immer noch für eine gute Story taugen. Das hier ist ein Eintrag aus einem Forum und zwar vom 8.6. des Jahres 2000. Ja, immer noch D-Mark-Zeiten. 2002 kam dann der Euro. Hallo OTC-BB-Fans. Also das ist der außerbörsliche, ja, Over-the-Counter-Nasdaq. Da werden besonders kleine Unternehmen gehandelt, die gewisse Auflagen nicht erfüllen. Ich möchte euch heute einen aussichtsreichen OTC-Stock vorstellen. High-Speed Network Solutions, Reuters Kürzel HSNS. Wenn E hinten dran ist, das kann ich euch sagen, ist schon mal ganz schlecht. Ja? Das heißt also, das sind gewisse Verfahren, Prüfungsverfahren laufen dann noch. Bisher hat es noch nicht für eine Vollzulassung gereicht. Also die Aktie kann über Consors, Börsenplatz 50 in New York unter der Wertpapier-Kennnummer 920513 geordert werden. Ihr müsst nicht googeln. Wenn die Wertpapier-Kennnummer heute vergeben sein sollte, dieses Unternehmen ist es nicht mehr. HSNS und Sumus haben ein Produkt im Bereich Streaming entwickelt, welches MPEG-4 um 30% outperformt und ist so gewappnet, eine Schlüsselstellung für das Internet der dritten Generation im Bereich multimediale Anwendung einzunehmen. Hallo, im Jahr 2000, ja, dass ich das Unternehmen kein Erfolg war, kann ich überhaupt nicht verstehen. Sumus hält über 40% der 20 Millionen ausstehenden Aktien von Highspeed Net Solutions. Highspeed Net Solutions ist mit 14% wiederum an Sumus beteiligt. Es kursieren Gerüchte, dass beide Unternehmen bald fusionieren werden. Kurz vorm Exitus ist das übrigens auch geschehen. Die Produktpalette. MaxNote, ein Video-E-Mail-System. Wie bitte? Ein Video-E-Mail-System. Naja, gibt sie ja auch nicht mehr. Max Show, ein E-Commerce-Tool für Wavelet-Images, Video und Text. Und Wavelet-Image, SDK, Foto-ID, SDK oder SDK und Wavelet-Image-Viewers. Folgende Kunden konnten bereits für die Produkte gewonnen werden. Und jetzt könnt ihr vielleicht erahnen, warum ich natürlich bei einem Unternehmen, was ja keine 100 Millionen Dollar war, selbstverständlich mit an Bord war. Und zwar lange Zeit. Das war mein Einstieg in die Aktienwelt. Die Kunden hießen also Texas Instruments, Coral, gibt es heute glaube ich nicht mehr, Symbol Technologies, Fujifilm in Frankreich, SEMS America, Carnegie Mellon University and the NASA Ames Research Center. Hallo, Highspeed Net Solutions vermarktet für Sumus die obergenannten Produkte. Es wurde vor kurzem eine strategische Allianz mit Williams geschlossen. Da diese Produkte sollten an Fortune 500 Firmen, ach Gott, jetzt ist der Teil, der hätte mir vielleicht auch früher ausfallen können. Aber ich war jung und hätte das Geld gut gebrauchen können. Vor 2 Wochen gab Sumus eine PR heraus, dass die neue Technologie auf den neuen DSP-Chips von Texas Instruments erhältlich sein wird, sollte man vielleicht ergänzen, im Nachhinein erhältlich sein könnte. Zudem gab es eine Absichtserklärung mit Samsung und mit Nokia. Hallo, hört sich das nicht nach einem Milliardenunternehmen ein? Ich versichere euch, mir fehlt schlicht und einfach die kriminelle Energie. Vielleicht sollte man auch sagen, mir fehlt die Abgebrühtheit. Ich hätte das ein oder andere Wort einfach austauschen sollen und dann dieses Kleinod an Technologie über einen Speck, also über so einen Mantel, vor dem großen Abschwung an der Börse an den Markt bringen sollen. Also ganz ehrlich, ein Letter of Intent ist ja nur eine Absichtserklärung. Selbstverständlich ist heute klar und euch vielleicht schon während ich darüber, es gab nie einen Chip von Texas Instrument, wo das drauf war. Auch mit Samsung ist nichts passiert und mit Nokia, damals der Nummer 1 auf dem Handymarkt, auch nicht. Und das Unternehmen gibt es auch nicht mehr. Aber das ist natürlich eine super Story. Packe irgendwas drauf, sowas wie Wavelet-Image. Ich bin kein Techniker, aber für mich klang das absolut plausibel. Und dann auch 30% schneller als, ja was auch immer. So, die Summe, die ich hier investiert hatte, war eine niedrige vierstellige, 25.000 Mark. Und wer jetzt sagt, ja, welcher Anteil war das denn an deinem Depot? Ja, hallo, habt ihr nicht gerade die Story gehört? Alles. Natürlich, all in. Wozu denn eine zweitklassige Aktie kaufen, wenn ich doch The Winner Takes It All Highspeed Net Solutions haben kann? Ich habe im Übrigen täglich locker 3-4 Stunden hier in diesem Forum verbracht. Es gab einige Forum-Teilnehmer, sogenannte Insider, die waren derart nah an dem Unternehmen dran. Man hat quasi immer wieder reloaded, das musste man damals noch machen, ja, immer wieder updaten, immer wieder die Seite reloaden, wenn da neue Beiträge kamen, so war das damals. Man war so gespannt, was hier als nächstes kommt. Und dann gab es pünktlich zum Wochenende meist so richtige Heißmacher-Beiträge. Wenn man das hoch und rechnet und dann vergleicht mit diesem Unternehmen, dann sollte Highspeed Net Solutions demnächst ungefähr so viel wert sein wie Samsung selber. Denn Samsung hat ja nur eine eingeschränkte Produktpalette. Und dann rechnest du mal kurz. Und wer jetzt sagt, hey, das ist mir nie passiert, der hat wahrscheinlich mit Börse erst begonnen, nachdem er älter als 40 Jahre war. Aber wer jung ist, kennt das. Sich einfach mal reich rechnen. Okay, ich habe so und so viele Aktien. Wenn die dann bei 300 oder 400 stehen, ja, sehr gut, dann werde ich ja nie arbeiten gehen müssen. All das, und ich lasse jetzt mal die ganze Story, ich könnte viele Stories darüber erzählen. Schlechte Laune, wenn mal der keinen Post gelassen hat oder leicht skeptisch mit Nokia, was ist denn nun und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war, und das war für natürlich auch entsprechend des Alters oder auch heute ja noch eine stattliche Summe, ich war an der Spitze bei einigen 100.000. Und raus ging ich am Ende wieder mit 25.000 D-Mark. Was war das Learning daraus? Alles. Das muss ich an der Stelle sagen, denn damit hat bei mir alles begonnen. Ich war zuerst einmal sehr enttäuscht, wobei man ja auch sagen muss, diese Enttäuschung, die fließt ja dann so im Laufe von Monaten in dein Leben ein. Also du warst quasi deinem Freundeskreis denjenigen, die für 12 Mark oder 14 Mark oder Tennistraining gab es schon 30 Mark die Stunde, das war schon, aber den warst du ja im Prinzip schon entwachsen mit deinem kleinen Vermögen. Ich glaube, das hat nie jemand gespürt, weil ich mir von diesem Vermögen ja auch nie was ausgezahlt habe. Das heißt, ich bin nicht auf die Idee gekommen, mir ein dickes Auto zu kaufen. Hätte ich mal machen sollen. Ja, dann hätte ich zumindest einen Teil des Betrages, des Gewinns rausgehabt. Aber damals, muss man sagen, war natürlich Gewinn auch noch voll zu versteuern. Ja? Und von daher hat man auch genau überlegt, soll man das machen? Steuern waren noch nie ein geeigneter Faktor beziehungsweise eine Kennzahl, die darüber entscheiden sollte, wann ich etwas verkaufe oder nicht. Wir haben mittlerweile keine Haltefrist mehr, also müssen wir gar nicht lange drüber nachdenken, zumindest bei Aktien nicht. Und für mich begann dann alles. Nach einer Phase der Enttäuschung habe ich gesagt, es muss besser gehen und bin direkt in das Trading eingestiegen. Das war ja eigentlich schlechtes Investieren, aber für mich war dann quasi wie eine Überkompensation eigentlich Trading im Fokus. Trading ist ein Lehrberuf, kein Studium. Ist ein Lehrberuf, denn man muss wieder tun und tun und machen und machen und dann wird man besser, zumindest wenn man mit Misserfolg umgehen kann. Das ist nämlich letztlich die Schule. Man macht jeden Fehler, aber man macht ihn möglichst nicht zwei- oder dreimal. Insofern bin ich Highspeed Nest Solutions und ich könnte auch noch Namen nennen, weil ich genau weiß, wer da CEO war und so weiter, muss ich dankbar sein. Denn dort hat alles an der Börse für mich begonnen und ich bin nicht unzufrieden. Ein späterer Verlust, deutlich größer, denn ich habe ja gesagt, es geht hier nur um reale Verluste und letztlich kann man natürlich sagen, ja, aber das war ja auch nur ein Buchgewinn. Akzeptiere ich, ja, ist kein realisierter Gewinn. Und anders war es ein richtig realer Verlust, weil das Geld weg war. Ja, ist natürlich bei Highspeed, wenn du mal hast einen Buchgewinn von 300.000 oder 400.000 Mark und der steht da auf deinem Konto, ist dann wieder weg, sind wir uns einig, das ist was anderes, als ich hätte Amazon länger behalten sollen. Der andere ist aber noch wesentlich realer gewesen, habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Das war das Jahr, in dem VW mal kurz so viel wert war wie alle anderen im Unternehmen im DAX zusammen. Das war der, wie wir wissen, gescheiterte Übernahmeversuch von Porsche. Und da gab es gleich zwei Storys. Es gab natürlich zum einen Story, VW zu shorten, weil die durch die Decke gegangen sind. Und es gab zum anderen eine Story, das möchte ich, die Älteren werden sich vielleicht erinnern, aber dazu muss man auch tief in der Materie drin sein. Insofern möchte ich das jetzt nicht zu lange ausschmücken. Es gab einen ganz interessanten Trade, weil natürlich der Spread zwischen Vorzugsaktien und Stammaktien normalerweise relativ konstant ist. Im Zuge dieser Übernahme hat sich der Spread aber massiv bewegt, teilweise auch intraday. Und dann ist der Spread wieder zurückgegangen. Wir sprechen hier über wenige Prozente, aber wenn man die mit entsprechenden Beträgen umsetzt, konnte das sehr interessant sein. Auch hier sowohl beim Shorten, also bei dem Versuch von fallenden Kursen in einem fundamental zu dem Zeitpunkt natürlich weit überbewerteten Unternehmen. Ja, VW Allzeithoch ist bis heute nie wieder erreicht worden. 1000 oder knapp drunter. Das heißt also, hier sind zwei Trades richtig schief gegangen. Und die Summe war sechsstellig zu einem Zeitpunkt, wo ich monatelang dafür gearbeitet habe. Das war eine gute Zeit. Deswegen, wenn jetzt einer sagt, naja, wenn man eine sechsstellige Summe verdient hat im Jahr, dann ist das ja nicht so schlimm. Doch, fühlt sich eigentlich schon so an. Ja, denn das war letztlich eine sehr gute Zeit an der Börse. Und der wenn du etwas hast und dann verlierst, dann ist es völlig egal, ob du dann anschließend, ja, es war nicht existenziell, aber es war eine ganze Menge. Und es war vor allen Dingen etwas, wo ich mich völlig machtlos gefühlt habe. Was war das Learning daraus? Was habe ich gelernt? Es gibt nichts, was an der Börse nicht passieren kann. Absolut alles ist möglich. Das heißt, egal ob wir über das Trading sprechen oder über die langfristige Anlage. In der langfristigen Anlage ist es die Diversifikation, die natürlich langweilig ist. Ich habe hier schon Podcast gemacht und ich habe gesagt, was ist der Schlüssel zu erfolgreicher Spekulation, die einen reich machen kann? Nicht zu diversifizieren. Das haben einige Spekulanten in der langen Geschichte der Wall Street ganz hervorragend praktiziert. Einige wirklich, wirklich gute. Aber man muss natürlich auch immer überlegen, von wo kommt man, was kann man verlieren. Und wir hören natürlich die ganzen Geschichten von denen, die gescheitert sind, die hören wir im Nachhinein nicht, weil sie eben keine Legenden geworden sind. Das heißt, diversifizieren klingt langweilig, ist aber der langfristigen Anlage notwendig. Entschuldigung. Ansonsten ist das Learning, kontrolliere deine Risiken, kontrolliere deine Positionsgröße. Und zwar immer. Es ist dein Kapital, was du schützen musst. Die verlockendsten Situationen sind häufig die, die im Nachhinein und im allerschlimmsten Fall geht so eine verlockende Situation ein-, zweimal gut und ich habe den Eindruck, ich habe wirklich alles im Griff. Du musst deine Risiken kontrollieren. Wann immer du auf den Kaufknopf gedrückt hast und du hast dort eine Position, dann darf sie dich nicht existenziell bedrohen, wenn alles schief geht, was schief gehen kann. Man darf gerne, ach, das ist ein bisschen langweilig, aber ja, das Gute annehmen, aber mit dem Schlimmsten rechnen. Das stimmt an der Börse und gerade wenn wir über Beträge sprechen, die dazu geeignet sind, wirklich meine Vermögenssituation nachhaltig zu schädigen, dann muss ich meine Risiken kontrollieren können. All die Geschichten von den ultra erfolgreichen Spekulanten. Überlegt mal, wie wenige das sind. Und ich verspreche euch, auf jeden dieser Namen kommen 5 bis 10, vielleicht sogar 50, bei denen es eben nicht so funktioniert hat. Und es ist auch nochmal ein riesen Unterschied, ob man mit fremdem Kapital handelt oder mit eigenem Kapital. Bin ich auf das Geld angewiesen? Ja, die meisten Hedgefondsmanager haben ja schon in dem Moment, wo man ihnen das Kapital gegeben hat, gut verdient. Ja, möglicherweise muss dann ein kleineres Sommerhaus gekauft werden nach einem schlechten Jahr. Und das dürfte gerade nach dem Jahr 2022 jetzt auch der Fall sein. Aber das ist eben was anderes, als ob man dann anschließend in der Gosse sitzt. Und in der Gosse sitzt besteht, ja, versteht das bitte durchaus als überzeichnet. Aber ich kann nicht auf die Idee kommen, zu spekulieren mit Geld, was ich brauche, um meine Rente aufzubessern oder fürs Alter brauche. Das gilt natürlich insbesondere für Selbstständige. So, und der dritte Verlust ist einer der, den ich aufteilen kann in mehrere sehr prägnante Verluste in zahlreichen Storywerten. Bevorzugt sind das Tech-Werte, aber nicht nur. Es können auch sein die Lotteriegesellschaften in Vietnam. Ja, kennt noch einer? Pacific Lottery. Es kann sein Pandoro oder Mindoro. Minengesellschaften, die auf enormen Schätzen sitzen. Und die müssen nur geborgen werden. Oder bei Bu, wer denkt da an Bougainville Copper? Falkland Oil and Gas. Ja, ja. Super interessante Spekulationen. Und es steht überhaupt nichts dagegen. Oder Rockhopper. Ja, um da noch einen Namen zu nennen. Herzliche Grüße, alle wissen an wen. Super gemacht. Aber auch hier ist die Positionsgröße natürlich entscheidend. Und es gibt auch ganz viele sehr bekannte Tech-Stories, die im Nachhinein einfach nicht aufgegangen sind oder bei denen schlicht und einfach das Timing verkehrt war. Und was habe ich aus all diesen Verlusten, der ein oder andere Wert, von dem ich hier genannt habe, hat nicht unterm Strich tatsächlich nicht nur Verluste gebracht. Ja? Kaufe in deinem langfristigen Portfolio nicht die Stories. Kaufe realen Cashflow. Auf jede noch so geile Story kommen 10, die nicht funktionieren. Ich versichere es euch. Und das ist eine ganz klare Regel für dein langfristiges Portfolio. Du kannst hier nicht einfach ein paar Kapitel überspringen und sagen, es muss doch mal möglich sein, für ein paar Jahre zumindest dein Geld zu verdoppeln. Ich kann ja später immer noch konservativ werden. Bei dem Versuch wird es wahrscheinlich am Ende des Tages nicht mehr da sein. Es besteht ein riesiger Unterschied zwischen einem spekulativen, aktiv geführten Portfolio. Auch dort sollten nicht nur Turnaround- oder Hop- oder Stop-Stories drin sein oder zig Biopharma-Werte, bei denen es darauf ankommt, dass dieses eine Medikament zugelassen wird. Habe ich in meinem Portfolio, aber dann sprechen wir über eine Gewichtung von 2%. Wenn die weg sind, ist überflüssig, ist schließlich versteuertes Geld, ist es ärgerlich. Aber das Chance-Risiko-Verhältnis erscheint mir passend und wenn es schief geht, dann ist das okay. Aber in einem solchen, in praktisch jedem Portfolio macht es keinen Sinn, diese Hop- oder Top-Stories, Stories im Allgemeinen überzugewichten. Gerade langfristig geht es um reale Cashflow. Da fehlt ja noch ein S. Reale Cashflows. Und die kommen dann selbstverständlich erst häufig in einer späteren Phase des Unternehmens und dann wird sich der Wert mutmaßlich auch nicht mehr vervielfachen. Aber ich habe eben auch nicht mehr das Risiko des Totalverlustes. Die allermeisten Privatanlegerdepots sind zu spekulativ, konservativ und defensiv. Klingt langweilig, sind aber für mich die Devisen in einem langfristigen Portfolio. Sich so einen eigenen kleinen Hedgefonds aufzubauen und zu sagen, hier eine Spekulation, da eine Spekulation, eine von meinen 30 Spekulationen wird schon aufgehen oder zwei oder drei und weil ich so gut recherchiert habe, wahrscheinlich sogar mehr. Und dann werde ich allen, die da mit 7, 8, 9, 10% Rendite zufrieden sind, denen werde ich eine lange Nase zeigen. Vielleicht aber auch nicht. Und finally habe ich ja am Anfang gesagt, es gibt viele, viele Verluste, Tausende bei mir. Ja, ich habe mir ehrlicherweise bei den 50.000, etwas weniger sind es, glaube ich, irgendwas zwischen 45.000 und 50.000 Trades, die da angefallen sind, habe ich mir nie die Mühe gemacht, die Trefferquote auszurechnen, weil sie überhaupt keine Rolle spielt. Keine Rolle, die Trefferquote. Richtig, die Profitquote ist entscheidend. Man kann mit einer Trefferquote von unter 50% durchaus Geld verdienen. Worum es mir aber geht, ist, dass etliche Verluste mit dazugehören. Kleine Verluste. Verluste, die ich aktiv begrenzt habe. Der größte Fehler im privaten Trading ist gerade im Übrigen bei denjenigen, die das zu einem späteren Zeitpunkt im Leben machen, die also vielleicht erfolgreich waren in anderen Berufen, sich einzugestehen, dass man dauernd daneben liegt. Aber viele, viele, beinahe unzählige, zumindest bei mir, kleine Verluste waren absolut notwendig und ich musste sie aktiv realisieren. Hätte ich das nicht getan, wären nämlich aus einigen dieser Verluste wären immens große Verluste gewesen. Das Kapital ist unbedingt zu schützen. Wer Verluste nicht realisieren kann, darf nicht aktiv handeln. Der Gedanke, Verluste auszusitzen, ist der gefährlichste überhaupt. Und ich sage euch was, während ich das jetzt ausspreche, ihr könnt ja selber überprüfen, ob ihr dazugehört, ist es mindestens jeder Zehnte, vielleicht sogar jeder Fünfte, der das jetzt hört und sagt, naja, also oft wäre aber auch Aussitzen richtig gewesen. Richtig. Aber in den Fällen, wo es nicht richtig gewesen wäre und die aktuelle Marktphase ist eine, die mir sehr geeignet scheint, um eine Reihe von diesen Kandidaten zu produzieren, sprechen wir dann oft über 100% Verluste oder 95%, kommt am Ende aufs Gleiche hinaus. Nur wenn es noch kein Totalverlust ist, dann darf ich nachts ins Bett gehen oder abends und sagen, ja, ich hoffe immer noch. Das bringt es nicht. Aussitzen ist keine Strategie. Es sei denn, man hat von vornherein den Stop bei 0 platziert. Das darf man machen. Ich finde sogar Spekulationen mit Stop 0 sehr attraktiv. Da muss ich mich um nichts kümmern. Aber meine Positionsgröße ist natürlich auch dementsprechend. Ja, dann geht das. Ansonsten gebe ich bei jedem Gedanken, jetzt muss es doch nochmal hochgehen oder dann verkaufe ich aber. Es kann doch nicht nur ewig abwärts gehen. Ich habe die Kontrolle dann aus der Hand gegeben. Und das ist die große Gefahr an der Börse. Das darf nicht passieren. Es gibt gar nicht so viele Tätigkeiten, so viele Berufe, zumindest wenn wir über das professionelle Trading sprechen, wo man nahezu komplett den Ausgang kontrollieren kann. Und selbstverständlich gibt es sowas wie Kurslücken an der Börse. Aber ich habe wirklich die Möglichkeit, viel zu kontrollieren beim aktiven Handel an der Börse. Und ich muss diese Möglichkeit auch nutzen. So, das reicht dann aber auch an Verlusten für heute. In den nächsten Ausgaben sprechen wir dann mal wieder eher darüber, wie man diese Verluste vermeidet beziehungsweise Gewinne erzielt. Also, wer sich dadurch animiert fühlt, ich weiß, meine Überleitungen sind es nicht wert, dass man sie verewigt. Wer sich dadurch animiert fühlt, vielleicht eine kleine Bewertung zu hinterlassen oder jetzt den Kanal zu abonnieren, weil er sagt, na, wenn der Mann schon so über Verluste redet, dann wollen wir die Folgen über Gewinne aber auf keinen Fall verpassen. Ja, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr den Kanal abonniert. Und Ende für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Dein Lars.